Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding und alles, was mit Contest Prep zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir mal wieder im Rahmen einer Einzelepisode bzw. in einer Duo-Episode zusammen mit dem lieben Tobi. Tobi, willkommen auf jeden Fall zu der Episode. Wie geht's dir heute?
Wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr das anhört. Mir geht's gut, freue mich auf die Episode heute, weil das auf jeden Fall eins meiner Lieblingsthemen ist, was wir heute besprechen werden. Als eins ist, was viel Einfluss hat auf die Bühnenpräsenz, auf die Form und was, glaube ich, von vielen immer noch nicht wirklich ernst genommen wird. Ja, aber ja. Gehen wir gleich ins Detail. Ja. Ansonsten geht's mir, wie gesagt, gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, du bist jetzt 2 Wochen vor deiner nächsten Show.
Mehr oder weniger, ja.
Ja, kannst du ja mal noch kurz das Update geben.
16 Days. Aber 16 Days out. Ja. Ja, also ich denke, über die letzten Wettkämpfe haben wir ja schon relativ viel besprochen. Wir haben jetzt den Diet Break nochmal gemacht, ne? Also gerade nach der GmbF war ja eine Zeitspanne von 7 Wochen tatsächlich bis zur Weltmeisterschaft. Dann im Rahmen dieser 7 Wochen haben wir beschlossen, nach der GmbF erstmal so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und mal ein bisschen dahin zu cruisen. Dementsprechend gab es einen 8-tägigen Diet Break nach 4 Tagen extremen Ladens, sage ich jetzt mal, wodurch auch das Körpergewicht extrem nach oben angestiegen ist, in Kombination mit den wärmeren Temperaturen, die dann auch gegeben waren, war ich dann letzten Endes 3,6 Kilo schwerer nach dem Diet Break, als ich in das Laden rein bin, was mental gar nicht so einfach zu verkraften war, weil gerade so Core und Glutes dauerhaft irgendwie gefühlt ziemlich zu waren, verwässert waren. Auch optisch wirklich, du hast gesehen, es war einfach Wasser, auch so der Schädel ist so richtig so angeschwollen. Obwohl ich jetzt nicht mal so viel tatsächlich geändert habe und jetzt auch von Makronährstoffen halt immer noch relativ konservativ unterwegs war in der Zeit, aber da sieht man auch einfach mal als Athlet, was es ausmacht, wenn man dann über, es waren jetzt insgesamt 5 Wochen von der NPC bis zur GmbF, in denen ich Salz, Wasser, Nahrungsmittelauswahl stärker kontrolliert habe und da auch relativ wenig Fluktuation drin waren. Und jetzt habe ich einfach auch noch mal ein paar Lebensmittel gegessen, auf die ich auch mehr Lust hatte. Waren keine Binges, war kein großes Auswärtsessen, also jetzt nichts Spektakuläres, aber trotzdem hat man dann doch einen starken Kontrast in der Form gesehen und wie stark der Körper dann halt eben in Kombination, wie gesagt, mit dem Wetter etc. pp. Darauf reagiert hat, war für mich schon erstaunlich, muss ich wirklich sagen. Also es war unerwartet und jetzt bin ich immer noch relativ flexibel unterwegs, aber es hat sich jetzt dann trotzdem noch mal ein bisschen mehr reguliert, alleine einfach aufgrund der Tatsache wahrscheinlich, dass ich im Kaloriendefizit bin und jetzt Salz und Flüssigkeit jetzt auch nicht irgendwie krass in eine Richtung irgendwie umgeschwenkt sind, so die ich jetzt nicht gewollt hätte oder habe. Und ja, jetzt bin ich nach 9 Tagen in den Low-Kalorien nochmal mit 2 High-Days rein. Nachdem ich jetzt auch gestern Lows Weigh-In hatte, gab es dann 2 High-Days gestern und heute. Heute ist das Gewicht auch nochmal bei 77,6, also auch immer noch unter dem Durchschnitt von der GmbF. Also es geht schon in die richtige Richtung. Die Low-Days haben auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Das Wasser ist jetzt auch so weitestgehend noch mal raus und jetzt ist die Form auch noch mal überschaubarer und ich glaube, das ist jetzt auch gerade so der richtige Zeitpunkt, an dem die Form noch mal passt, um jetzt quasi die nächsten 2 Wochen da noch mal zu nutzen, da vielleicht ein bisschen Gewicht zu machen. Ich denke so zwischen 0,5 und 1 Kilo, alles was da halt eben noch runtergeht, ist, denke ich, soweit passend. Und dann haben wir, denke ich, immer noch so einen kleinen, aber feinen Puffer auch für die Worlds, ne, wo man dann einfach nochmal vielleicht ein Ticken nochmal nach unten justieren kann. Ja, also ich denke aber nicht, dass ich die 76 Kilo Marke unterschreiten werde, auch bis zur Worlds wahrscheinlich nicht. Ja, und dann sollte das Paket eigentlich passen. So, wir haben auch beschlossen, so dass wir jetzt den Trade-off nicht machen oder das nicht heranziehen werden, so dass wir Fülle irgendwo liegen lassen für ein 0,5% mehr Härte oder so, dass man sich irgendwo rausgrinden müsste, weil es irgendwo nicht zu meinem Körpertyp, glaube ich, auch einfach passen würde. Also ich glaube, so ich kann halt schon davon profitieren, wenn ich halt irgendwo schon prall komme, rund komme und Conditioning hat ja auch zur GmbF schon grundsätzlich gepasst. Selbst wenn ich mich so, glaube ich, auf die Word stellen würde, wäre das immer noch okay. Aber so in dem Feinschliff, ja, die letzten 1,5 Kilo bis zur Worlds, die wollen wir eigentlich schon noch machen. Mhm. Ja, ja, cool. So ist der Grundplan.
Ja. Nee, was du jetzt am Ende gesagt hast, finde ich passt schon. Ich meine, grundsätzlich muss man immer überlegen, ob es sich wirklich lohnt, Conditioning als oberstes, sie sagen, gut zu sehen. Ja, nicht die Mischung einfach aus Conditioning und Muskelmasse zu präsentieren. Und wie du schon sagst, du bist ja Athlet, der ja einfach sehr runde Muskeln besitzt. Und wenn du da entsprechend voll auf die Bühne gehst, bei dem Conditioning, was du jetzt schon hast, wird das ausreichend sein, sag ich mal. Ja, dass das Paket entsprechend gut sein wird.
Und deswegen, wenn dann jetzt vielleicht noch ein Kilo, wie gesagt, bis zu Worlds nochmal ein Unterschied ist zur GmbF, dann sollte das eigentlich optisch auch schon einen größeren Unterschied machen und wahrscheinlich auch ausreichend sein. Und ja, dann kann man sehen, weil es gibt ja auch sehr, sehr viele erfahrene Athleten, die oftmals auch die Erfahrung gemacht haben, dass wenn sie halt eben im Endstadium zu viel noch gepusht haben oder halt eben so oft dieses letzte bisschen an Körperfett halt eben abgezielt haben, dass da tatsächlich dann halt einfach der Look eher drunter gelitten hat, wie dass er profitiert hat, ne?
Voll.
Und da muss man jetzt einfach so diesen Sweet Spot finden, aber deswegen haben wir jetzt auch nochmal diese zwei High Days integriert, obwohl man jetzt sagen könnte, okay, wir sind gerade erst an der Ausgangsbasis von der GmbF, aber wenn man alleine schon betrachtet, was von Niederlande zu GmbF im Hinblick auf das Conditioning passiert ist, dann war das schon immens und umso leaner du wirst, umso mehr siehst du ja auch letzten Endes dieses Körpergewicht, das dann halt eben flöten geht. Und wenn das im gleichen Ausmaß passiert und das zweimal, dann sollte das eigentlich schon passend sein.
Ja. Absolut, absolut.
Wird sich zeigen in den nächsten Wochen, wird es jetzt auf jeden Fall, jetzt wird es die spannende Phase. Die härteste, aber die spannende Phase. Ja. Genau, aber heute soll es nicht um irgendwie Körpergewichtsverlust gehen oder um irgendwelche Diätstrategien, sondern wir haben uns überlegt, heute das Thema Farbe aufzugreifen. Ja. Wettkampffarbe ist immer wieder ein großes, großes Thema und ich denke, das ist auch dann eine gute Episode, auf die man immer wieder mal verweisen kann, wenn es um das Thema geht und Fragen aufkommen. Grundsätzlich, Tobi, was ist erstmal deine Lieblingsfarbe?
Meine Lieblingsfarbe ist eigentlich Dream Tan, auch wenn es leider nicht so oft benutzt werden darf, wenn die meisten Verbände das ja irgendwo streichen, aber ich finde, in Kombi mit Top Tan eigentlich, also das sind so meine beiden Favorites, gibt es schon einen extrem geilen Look. Ich denke mal, auf die genauen Farben werden wir eh gleich eingehen, wo die Unterschiede sind. Vorab will ich einfach sagen, dass ich an sich ein Verfechter davon bin, einfach meine Leute selber anzumalen, die Farbe selbst zu machen und nicht irgendwie jemand zu einem Spray-Tan zu schicken, wenn es nicht irgendwie anders geht. Ja, falls jetzt irgendwie bei einem Wettkampf nicht vor Ort sein könnte oder das Spray-Tanning auch verpflichtend ist, weil das gibt's ja auch von Show zu Show, dass einfach die Vorgabe vom Verband ist, dass jeder einfach die gleiche Farbe hat, dass man hier auch irgendwo eine Vergleichbarkeit hat, ist aber oft nicht so wirklich zum Vorteil vom Athlet. Ja. Aber grundsätzlich, wie gesagt, Dream Tan, Red Bronze eigentlich, ja, da gibt es ja Gold, Braun und Red Bronze. In Kombi mit Top Tan ist eigentlich die geilste Kombi, die man machen kann, in meinen Augen. Ich glaube, hattest du jetzt auch bei der GmbF, oder?
Genau, ja.
Ja, voll.
Aber
ja,
genau in der Kombination. Ich hatte auch erst Top Tan, zwei Schichten am Vortag und ja, an dem Wettkampftag selbst haben wir auch gar keine mehr gemacht. Das hat eigentlich soweit sehr, sehr gut gedeckt und gepasst und war auch 0,0 fleckig. Und dann hatte ich auch Red Bronze von Dream Tan nochmal drauf. Und ich feiere auch Red Bronze deutlich mehr wie Goldbraun.
Mehr, viel mehr. Ich finde, Goldbraun ist so, je nachdem, wie deine Haut auch drauf reagiert, sieht es entweder so olivgrün aus.
Ja,
und so leicht angeschissen irgendwie, keine Ahnung.
Ja, ja.
Oder, also es gibt Athleten, für die das perfekt passt, so, ja, wo du dann auch natürlich aufgrund dieses Goldlooks auch so ein bisschen rausstichst auf der Bühne, was aber auch nicht unbedingt immer ein Vorteil ist, wenn du so der Einzige bist, der so komplett anderen Farbton auf der Bühne hat. Ist immer so ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich, die wenigsten können wirklich goldbraun tragen und Red Bronze funktioniert eigentlich immer sehr, sehr gut. Gerade in Kombi mit Top Tan, finde ich, das ist, wie gesagt, einfach was man, wenn man es machen kann, machen sollte.
Ich finde, können wir aber später auch nochmal drauf zurückkommen, aber dieses Goldbraun ist tatsächlich mehr so für so hellere Hauttypen auch.
Genau.
Und dieses Red Bronze, wenn du sowieso auch schon so leicht südländisch irgendwo aussiehst, ne, und auch einfach so ein bisschen dunkler vom Hauttyp schon bist, vielleicht auch eher braune Haare hast, so,
genau,
finde ich, kommt das irgendwie doch schon ein bisschen besser. Und was ich auch nochmal, oder wo ich auch nochmal so eine Erfahrung gemacht habe, ist so beim Kontrast auch, wenn allgemein, ich finde, dünnere Athleten oftmals, denen steht das Goldbraun ein bisschen besser, also so wirklich ganz harten, dünnen Athleten oder dünneren wie den voluminöseren. Das ist so ein bisschen, ja, aber ist auch Geschmackssache irgendwo, ne?
Geschmackssache, glaube ich. Voll. Also was ich auf jeden Fall unterstreichen kann, ist, dass eher Leute, die blonde Haare haben und hellen Hauttyp, mit dem Goldbraun vielleicht auch ganz gut bedient sind, ja. Aber ja, muss man im Endeffekt für sich entscheiden, was man vielleicht auch präferiert, was der Coach einem irgendwo empfiehlt. Aber ich glaube, dass das mit dem Red Bronze wirklich der Großteil eigentlich sehr, sehr gut fährt. Also selbst wenn du jetzt blonde Haare hast und hellen Hauttyp, kannst du auch Red Bronze nehmen. So. Ja. Mhm. Also das ist eigentlich für fast jeden nutzbar.
Ja, vielleicht mal ganz kurz, bevor wir jetzt in die Thematik einsteigen, wie man die Farbe aufträgt, welche Farben es überhaupt gibt, würde ich ganz kurz mal vielleicht die Wettkämpfe nochmal ansprechen, die wir jetzt auch so kennen hier, beziehungsweise die im deutschsprachigen Raum Natural Bodybuilding so üblich sind, und dann einfach auch nochmal kurz den Leuten mitgeben, was darf man denn überhaupt nutzen und wie sieht das aus? Ja, also wenn wir jetzt grundsätzlich einfach mal in Deutschland anfangen, haben wir in Deutschland erstmal zwei Wettkämpfe, die GmbF und die WMBF Germany. Bei der GmbF sind alle Farben erlaubt, soweit ich weiß. Ich glaube, die haben keine Farbe verboten. Und
großes Plus von der GmbF, muss man ganz klar sagen.
Voll, voll. Absolut. Also so, dort ist Dream 10 einerseits erlaubt. Was der Unterschied zwischen Dream und Top 10 ist, gehen wir auch später nochmal drauf ein. Top 10 ist erlaubt, Pro 10 ist erlaubt. Die stellen meistens jetzt auch mit dem Leo Pippinger diese Spray-Service, Expert 10. Ne, und dementsprechend, da ist man schon relativ gut aufgestellt, beziehungsweise kann sich das Ganze halt eben auch so raussuchen, wie man es dann braucht. Bei der WMBF Germany war auch ein Spray-Service da. Das war, glaube ich, auch der Leo Pippinger im Expert 10. Und dort sind auch nur Klatschfarben verboten. Also soweit ich weiß, Klatschfarbe wäre dann eben Dream 10, weil die auf einer Ölbasis halt eben direkt schon ist. Die wäre verboten, wohingegen Top 10 etc. erlaubt sind. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch so in diesem Rahmen für die ANBF, ne?
100%, genau. ANBF hat auch auf jeden Fall Dream 10 verboten. Alles Wasserbasierte kann benutzt werden. Ja, sei es Pro 10, Top 10, Expert 10. Und das ist halt, wie gesagt, ein bisschen schade, finde ich, einfach, weil ich kann es natürlich verstehen für den Veranstalter, warum die diese Klatschfarbe irgendwo verbieten, weil es ja dann doch oft auch eine ziemlich große Sauerei gibt, was so ein bisschen Backstage-Halle etc. angeht. Aber es ist halt schade, weil, wie der Look, wie gesagt, der Look ist schon, jeder, der es schon mal gesehen hat, einfach schon nochmal eine andere Sache. So, ne? Ja. Also auch mit Top 10 plus Öl oder Glossy, keine Ahnung, kann man schon einen ziemlich geilen Look kreieren. Aber Dream 10 ist halt nochmal einfach andere Liga, so. Ja, genau.
Freddy hat das so beschrieben. Ja. Man versucht ja mit Top 10 eigentlich nur immer den Look von Dream 10 bestmöglich zu imitieren.
Ja, das stimmt. Also es ist halt, Top 10 ist ja an sich, diese wasserbasierten Farben sind an sich eher matt, ja, die einfach aufträgt, oder jeder das schon aufgetragen hat, die sind matt, und durch das Finish kriegt man ja dann trotzdem irgendwo noch so ein bisschen diesen glänzenden Look vom Dream 10 irgendwo hin, aber es ist einfach nicht das Gleiche, weil einfach das Dream 10 zieht ja überall so richtig ein, steckt überall so in jeder Teilung so ein bisschen drin und keine Ahnung, ist einfach nicht, du kriegst es nicht eins zu eins zu hin. Das ist einfach ein anderer Look, der auch geil ausschaut, aber halt einfach nicht so, also Dream 10 gibt halt einfach nochmal dieses Plastischere. Ja. Schaust einfach raus wie so eine Statue so.
Ja.
Wirklich.
Und bei der SMBF war es, glaube ich, auch so, genauso wie bei der AMBF, weil bei der AMBF 2017 habe ich auch noch Dream 10 aufgetragen gehabt. Dort war es noch erlaubt, ab 2018 glaube ich nicht mehr, soweit ich das in Erinnerung habe. Und bei der SMBF war es, glaube ich, auch so. Also so, dass die auch lange Dream 10 erlaubt hatten, aber ich meine auch, dass es nicht mehr erlaubt ist.
Da die SMBF ja auch zur WMBF gehört, bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass die ja überall die gleichen Richtlinien haben, was die Farbe angeht. Und da eben, wie gesagt, auch nur die wasserbasierten Farben erlaubt sind. Was jetzt, glaube ich, neu ist, ist seit die UKDFBA bei der INBA ist, dass dort auch Dream 10 erlaubt ist. Also letztes Jahr im Reglement hätte man die Option gehabt, dass man auch selber aufträgt. Mal schauen, wie das dieses Jahr ist. Ich darf jetzt gar nichts Falsches sagen, weil ich habe dann damals ja das Spray-Training machen lassen, weil dort muss man sagen, das Spray-Training ist ziemlich gut von der UKDFBA. Also die haben eigentlich einen ziemlich guten Service. Ja, Können wir gleich genau drauf eingehen.
Bei der UK DFBA war es ja auch so, dass du, es wird jetzt für die wenigsten interessant sein, aber bei der UK DFBA war es ja auch so, dass du selbst auch die Farben machen darfst, grundsätzlich, also auch andere Farben. Vorher war es keine Klatschfarbe, aber zumindest Top Ten etc. war erlaubt. Mhm. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt so förderlich, wenn halt jeder diesen Spray-Service nutzt. Mhm. Das ist in England tatsächlich sehr, sehr präsent, dass jeder diesen Spray-Service nutzt. Wenn dann als
Weil einziger, auch gut ist, muss man ja sagen.
Auch gut ist. Und auch sehr dunkel. Ne? Also der grenzt sich halt doch schon stark von der Top Ten-Farbe ab. Und dementsprechend, ja, ist halt, muss man halt eben auch immer so ein bisschen evaluieren, passt man sich eher dem Look der anderen Athleten an oder will man halt eben da rausstechen? Und ich glaube, so bei der UK DFBA würde ich auch definitiv immer den Spray-Service vorziehen, einfach um da halt eben nicht allzu stark rauszustechen auch.
Zumal ja auch damals, also letztes Jahr auf der Bühne, das dann gar nicht so dunkel aussah. Also es war eigentlich, dadurch, dass die Scheinwerfer da so extrem hell sind, und das sollte man halt auch immer bedenken, wie hell ist irgendwo die Bühne. Dementsprechend muss ich ja auch meine Farbe irgendwo so ein bisschen angleichen, dass ich da nicht irgendwie komplett untergehe oder viel zu hell oder viel zu dunkel bin. Es hat damals einfach so sehr, sehr gut gepasst, und deswegen ist der Service auch so gut, weil irgendwo Bühne und Farbe dann aufeinander abgestimmt sind. Und deswegen kann man A1 Tanning, so heißt das Ganze, auf jeden Fall wärmstens empfehlen, wenn man in England startet. Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Man muss sich nur rechtzeitig um das Glossy kümmern. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, letztes Jahr bei der Juniorenklasse ging das ja dann relativ fix. Und wenn dann halt bei einem matten Tan kein Finish hast, dann schaut das Ganze halt auch nicht ganz so geil aus, wie es vielleicht sein könnte. Ja, also eigentlich in irgendeiner Art und Weise, in dem Fall war es, glaube ich, so ein Ölspray, was sie da drauf gehauen haben, oder eben irgendeine Art Glossy-Creme, ist schon hilfreich.
Ja, definitiv. Und ansonsten haben wir an Wettkämpfen hier in dem Raum auch wahrscheinlich gar nicht mehr so viel. Du hast jetzt eben angesprochen, so dass Dreamtan eventuell bei der UK DFBA erlaubt werden sollte, aber da muss man ja auch immer wieder die anderen IMBA-Wettkämpfe einfach mal so als Referenz auch heranziehen, und es ist auch bei vielen Wettkämpfen weiterhin verboten, beispielsweise IMBA Netherlands, wo ich jetzt gestartet bin, war es nicht erlaubt, ne? Also so, da war auch keine Klatschfarbe erlaubt. Bei der IMBA Hungary, wo ich jetzt ferner Zukunft starten werde.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch, und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ist es nicht erlaubt, da ist sogar ein fester Tanning-Service vorgeschrieben, den man buchen muss auch wieder. Das wäre auch eine so Show, wo man den Service nutzen muss. Dann auf der Weltmeisterschaft jetzt. Beispielsweise bei Markus letztes Jahr war es so, dass auch der Spray-Service verpflichtend war mit dem Proton, wohingegen jetzt auf der Worlds, bei der ich jetzt starte, da Top-Tan genutzt werden darf, also beziehungsweise die schreiben vor, du sollst eine Spray-Farbe auftragen, aber ja, Top-Tan könntest du ja auch sprühen, rein theoretisch. Klatschfarbe ist dahingehend auch verboten. Ein Dreamtan-Spray beispielsweise ist wiederum erlaubt. Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich von Wettkampf zu Wettkampf. Also lest euch auf jeden Fall die Reglements durch, weil sich da auch in den letzten Jahren dann doch immer wieder auch was verändert hat. Ja.
Genau, das ist eigentlich das Allerwichtigste, einfach vorher drum kümmern, Reglement lesen und dann halt die richtigen oder die entsprechende Entscheidung treffen im Hinblick auf die Auswahl, die man dann hat. Ja, weil es ist ja sehr selten, oder es kommt oft vor, aber nicht so oft, dass halt verpflichtend der Spray-Tanning-Service genutzt werden muss. Und dann hat man, wie gesagt, immer noch die Option, was man dann letztendlich, für was man sich letztendlich entscheidet, was man vielleicht auch auftragen kann, ja, weil vielleicht kann auch nicht jeder gar nicht Farbe auftragen. Ja, das ist auch dann so eine Sache, dann nimmt man doch lieber einen Tanning-Service, wenn man es selbst nicht hinbekommt. Mhm. Aber wenn man es eben selber machen kann oder machen lassen kann, dann auf jeden Fall darf man entscheiden.
Genau. Und wenn wir jetzt einfach mal, jetzt haben wir schon ganz viele Namen angesprochen, Bro-Tan, Top-Tan, Dream-Tan, hört sich wahrscheinlich erstmal an wie Kauderwelsch für die meisten Leute, so wenn die das erstmals hören.
Dasselbe.
Wo liegen denn grundsätzlich die Unterschiede, Tobi?
Ja, also der größte Unterschied ist erstmal wasserbasiert und ölbasiert, das, was du eben schon gesagt hast, dass eben einfach diese ganzen wasserbasierten Farben, dazu gehört Top-Tan und Pro-Tan jetzt in dem Fall oder auch Expert-Tan, also die Tanning-Services arbeiten damit ja auch, dass die wasserbasiert sind und dass sie eben gerollt werden. Ja, und dass die eben noch so ein glänzendes Finish irgendwo dann benötigen. Und Dreamtan ist eben eine ölbasierte Farbe, also wie so eine Art Creme, die dann auf den Körper aufgetragen wird, gecremt und dann auch irgendwo geklatscht. Deswegen auch Klatschfarbe. Ja, dass man die halt einfach so in die Haut reinarbeitet, was dann auch nochmal einen ganz großen Unterschied ausmacht. Also kannst du die jetzt nicht einfach so aufcremen und dann denken, das war's, weil dann schaut es irgendwie so mega schmierig aus. Aber wenn man dann anfängt zu klatschen, dann entwickelt die Farbe eigentlich erst ihren Effekt, ihre Wirkung und ergibt dann auch einfach dieses Bild, was du halt nur durch Dreamtan so bekommst.
Ja, genau. Und grundsätzlich, wie du eben auch schon gesagt hast, alle wasserbasierten Farben, die kann man rein theoretisch sprühen und die kann man auch rollen. Also so, die wenigsten haben halt eben so ein Sprühzelt dabei, wie jetzt ein Tanning Service oder der André, der ja jedes Mal so sein eigenes Zelt quasi mitnimmt und aufbaut.
Ja.
Aber das ist ja jetzt nicht so unbedingt der Standard. Macht natürlich auch nur Sinn, wenn man halt eben in einer Saison, keine Ahnung, XY Leute auf die Bühne stellt, dass sich das lohnt, immer so dieses Zelt mitzunehmen. Ansonsten kann man das Ganze auch rollen. Persönlich denke ich, ist hier schon ein bisschen hervorgegangen, dass wir beide Top-Tan da als das oder als den besten Standard letzten Endes auch irgendwo ansehen, oder? Also wahrscheinlich auch, weil weniger Erfahrung mit anderen Farben da ist, zumindest bei mir. Aber ich habe halt eben beim Spray-Service oder bei dem Tanning-Service schon ein paar Mal Pro-Tan benutzt. Und war eigentlich noch nie zufrieden. Zumindest
du meinst,
im Rahmen des Spray-Service.
Genau, wollte gerade sagen, ja. Weil bei Top-Tan ist im Endeffekt, Top-Tan ist so die Farbe, die eigentlich nie enttäuscht. Das ist so eigentlich das der große Benefit der von der. Du musst halt wissen, wie viel Farben du oder wie viele Schichten du auftragen musst, aber wenn du das dann raus hast, weil es ja auch irgendwo von Athlet zu Athlet sehr unterschiedlich ist, dann ist die Farbe eigentlich, du kannst die immer nutzen.
Brainer.
Ja, ja. Die funktioniert einfach. Und das ist halt ein großer Vorteil von der. Ja.
Mhm.
Und klar, wenn man den Luxus hat, oder wenn man eh viele Leute betreut und so ein Zelt selbst mitbringt, Leute anspruch, braucht man sich vielleicht ein bisschen Zeit, aber ja, anrollen geht dann sicher auch nicht so verkehrt. Also,
geht auch schon gut. Was man vielleicht hier noch bei der Farbthematik sagen muss, ist, die Vorbereitung ist das A und O. Ja, also man muss sagen, einfach eine Farbe auftragen kann für manche Hauttypen super funktionieren, kann für andere Hauttypen aber auch gar nicht funktionieren. Ja, also deswegen macht euch auf jeden Fall vorher schon die Arbeit, rasiert euch gründlich. Ja, ich kann da diesen Philips OneBlade empfehlen. Das ist so ein Ganzkörperrasierer quasi. Und wenn ihr euch rasiert, zumindest mit so einem Ganzkörperrasierer, würde ich euch empfehlen, das einen Tag vorher zu machen oder am selben Tag kannst du das eigentlich noch machen. Wenn ihr mit einem Nassrasierer arbeitet, achtet darauf, dass die Klingen nicht neue Klingen sind, sondern dass sie ein bisschen abgestumpft schon sind, damit Hautirritationen vermieden werden. Weil wenn ihr danach am Tag mit einer Wunde da dann die Farbe auftragt, werdet ihr auf jeden Fall die Wunde sehen, auch trotzdem, dass ihr die Farbe auftragt. Dort hält sie einfach dann nicht so. Und wenn ihr mit einem Nassrasierer dann drüber geht, würde ich sogar eher schon mittwochs das Ganze machen, statt donnerstags vor dem Wettkampf. Oder je nachdem, wie viele Tage später halt eben die Farbe aufgetragen werden sollte. Auf jeden Fall würde ich darauf schauen, dass zumindest 2 Tage Abstand dann sind, bevor man die Farbe aufträgt, wohingegen man das halt eben mit so einer Trockenrasur, zum Philips OneBlade oder so, der ja auch nicht ganz so glatt rasiert wie jetzt ein Nassrasierer, ja, einfach einen Tag vorher oder sogar am selben Tag noch machen kann, ohne Probleme. Das wäre auf jeden Fall so ein wichtiges Thema noch beim Rasieren, also das auf jeden Fall nicht unterschätzen, auch die Zeitabstände da nicht unterschätzen. Und was auf jeden Fall auch noch dienlich ist oder dienlich sein könnte, ist Peeling. Ja,
Peeling unbedingt vorher. Unbedingt eigentlich, finde ich. Also ich weiß nicht, wie du es machst mit deinen Leuten, aber würde ich schon grundsätzlich empfehlen. Das halt einfach.
Ja. Wie gehst du mit dem Peeling vor?
Da hatten wir es, glaube ich, schon mal drüber, dass du da auf jeden Fall ein ganzes Eck früher anfängst, glaube ich. Gar. Also grundsätzlich denke ich, wenn du eine Woche vorher anfängst, gründlich zu peelen, vielleicht auch ein paar Tage vorher, weil je nachdem, wie stark halt die Haut auf so ein Peeling reagiert, ist ja jetzt auch nicht so, dass es so super, super angenehm ist für die Haut, wenn du das gefühlt jeden Tag machst. Dann tun es vielleicht auch ein paar Tage später, aber wenn du so eine Woche vorher anfängst, dich sanft abzupeelen, einfach immer wieder zu schauen, dass da keine neuen Hautschichten oder alte Haut einfach auf dem Körper hängt, wo dann die Farbe vielleicht auch so ein bisschen fleckig werden würde. Das ist ja im Endeffekt der Sinn der Sache, dass einfach keine Hautstellen irgendwo entstehen, wo die Farbe nicht so ganz hält, dann bist du damit eigentlich gut dabei. Ja.
Also, ja. Das ist ja. So. Also beim Peeling ist es so, dass ich jetzt auch persönlich jetzt in der Saison bei meinem Hauttyp auch nochmal ein paar Erfahrungen natürlich reinholen konnte. Mhm. Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, eine Woche vorher anzufangen, jeden zweiten Tag zu peelen und auch tatsächlich nicht bis zum letzten Tag durchpeelen. Also wenn freitags die Farbe aufgetragen werden sollte, dann donnerstags nicht unbedingt noch peelen, sofern ein Peeling-Gel genommen wird. Also es gibt ja auch die Peeling-Gels mit, ich glaube, da ist Zucker drin, Salz, Öl und so weiter und so fort. Und wenn da Öl drin ist, ist nicht unbedingt förderlich, wenn man nächsten Tag die Farbe auftragen will. Ja, das bedeutet, lasst da auf jeden Fall die Finger am Tag vorher weg, mit einem Schwamm einfach nochmal drüber peelen, das ist kein Problem. Ja, also da müssen wir vielleicht halt eben auch den Unterschied machen. Ich habe jetzt hier in der Saison 6 Tage vorher quasi oder 7 Tage vorher angefangen, jeden zweiten Tag mit dem Gel und dann donnerstags eigentlich auch schon nicht mehr gepeelt, donnerstags nur noch rasiert und dann freitags letzten Endes die Farbe aufgetragen. Damit bin ich auch super gefahren, kann ich auch so definitiv weiterempfehlen. Was vielleicht dann auch, bevor man die Farbe aufträgt, noch wichtig ist, ist, dass ihr auch darauf achtet, kein Deo an dem Tag selbst zu nutzen, ja, und keine Creme, keine Bodylotion, auch mit Öl, mit irgendwelchen Aloe Vera Zusätzen, keine Ahnung, lasst es einfach weg für den Tag und vor dem vor der ersten Farbschicht einfach noch einmal abduschen und auch ohne Duschgel. So. Okay. Ja, das ist so die Basis eigentlich, die man definitiv in der Vorbereitung schon mal erfüllen sollte, müsste, wie auch immer. Ne?
Also je näher einfach zum Wettkampf, desto weniger Creme. Ja, also genau davor einfach nicht. Deswegen, das, was du angesprochen hast, einen Peeling-Schwamm zu nutzen, finde ich, ist eigentlich so die einfachste Sache. Also
damit. Aber ich muss sagen, so mit dem Peeling-Gel, also so, meine Freundin hat mir jetzt hier eins rausgesucht, das war schon gut. Also so, das war anders. Ja, 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 also klar, ja. Und dann, wie gesagt, noch einmal mit dem Schwamm nur noch drüber am Schluss. Gibt's auch richtig starke Unterschiede. Ich habe so einen richtig ekelhaften Schwamm, also so einfach aus Wolle oder aus was der ist, aus so einem ganz robusten Stoff, der hat auf jeden Fall auch alles abgepeelt. Also das war schon, ich war wie ein Babypopo danach. Das ist sehr, sehr schön. Ja.
Das ist finde ich, spannendes Feeling, wenn du so komplett rasiert peelst und dann so keine Klamotten oder sonst siehst. Das ist ganz, ganz weird.
Wie so ein Speckschwein irgendwie so.
Ja, ganz, einfach ganz komisch so. Keine Ahnung. Also weibliche Zuhörerinnen werden wahrscheinlich denken, ja, passiert öfters so, aber
ja.
Das Kerl, bist jetzt nicht so, dass du dich jeden Tag rasierst und
peelst. Aber es ist ein geiles Gefühl.
Ja, einfach weird, finde ich.
Gut. Ja, aber die Arbeit würde ich mir auch nicht machen.
Nee.
Normal nicht. Aber also es ist auch irgendwie nur in Kombination geil, wenn halt du ganz körperenthaart bist auch irgendwo, weil, ja, Alter, wenn ich Beine habe, die irgendwie aussehen wie auf frisch aus dem Urwald, so brauche ich mich halt auch nicht zu peelen, so keine Ahnung. Ja,
ja.
Ist die andere Sache, ne? Genau. Cool. Aber okay, dann haben wir die Basis geschaffen. Tobi, was brauchen wir alles, um Farbe adäquat aufzutragen? Was ist an Equipment notwendig? Was sollte man
sich besorgen? Genau, hängt dann von der Farbe ab. Also für eine wasserbasierte Farbe, Top-Tan zum Beispiel, ist sicherlich eine Farbrolle einfach hilfreich. Ja, um das Ganze dann aufzutragen mit so einer Farbwanne und die Farbe selbst. Also viel mehr brauchst du dazu ja eigentlich gar nicht.
Also quasi Maler-Equipment.
Genau. Alle, da einfach schauen, dass die Rolle, die du nimmst, nicht unbedingt so eine, also ich würde so eine Schaumstoffrolle empfehlen und keine mit so Flusen oder keine mit Wolle-Stoff, weil da gibt es ja auch Unterschiede. Also einfach so eine Schaumstoffrolle, wo dann auch nicht wirklich was hängen bleibt und dann rollst du das im Endeffekt einfach auf. Ja, und für Dreamtint brauchst du im Endeffekt noch weniger, da bräuchtest du eigentlich gar nichts, außer die Farbe selbst, aber dass es ein bisschen sauberer ist, einfach Handschuhe nutzen. Ja, ja. Würde ich irgendwo empfehlen, weil Dreamtint ist halt wirklich so eine richtig fette Creme und das geht halt sehr, sehr schwer von der Hand ab und wenn du nicht die ganze Zeit mit fettigen Fingern auf dem Wettkampf dann rumrennen willst, als Coach, Betreuer, was auch immer, dann sind Handschuhe schon ganz gut. Also so einmal Handschuhe einfach. Ja,
Und die Farbe hält lang. Ja, also man kann das auch mit den Händen auftragen. Ich finde, es gibt sogar ein bisschen besseren Look. Tatsächlich,
ich finde, es ist auch so, wenn ich unterbreche darf, wenn du mit den Händen wirklich aufträgst, also pur so, ne, ist irgendwie nochmal so einfach, das ist einfach dieses Dreamtint-Feeling, weißt du, ich meine? Also mit Handschuhen ist halt nur so halb. Das ist halt so,
weiß ich nicht. Ich finde, du siehst es auch im Look tatsächlich ein bisschen. Aber deine Hände sind halt komplett für einen Eimer danach.
Also wenn du so Desinfektionsmittel halt irgendwo immer dabei hast und irgendwie sowas zum Abreiben, dann geht's eigentlich ganz gut. Ja, ist halt.
Ja. Aber ja, das muss man halt dann in Kauf nehmen oder das nimmt man dann auch gerne in Kauf irgendwo. Okay. Genau, aber grundsätzlich hast du schon gut angesprochen, Maler-Equipment letzten Endes mit einer Schaumstoffrolle, so ein Farbding, also so ein Auffangbecken letzten Endes. Auf jeden Fall immer ein Handtuch drunter machen, wenn die Farbe auftragt. Geheimtipp für die Toiletten und die Airbnbs, die ihr euch unterwegs begebt, definitiv Frischhaltefolie mitnehmen für den Toilettendeckel und auch eventuell eigenes Bett-Equipment, also Bettlaken und ja, Kleider, die schmutzig werden können, weil die Farbe halt auch immer so ein bisschen abdunstet und überall sich dann anheftet. Also das ist auf jeden Fall auch noch wichtig, wenn ihr nicht das ganze Airbnb versauen möchtet. Wie viel Schichten letzten Endes soll man da auftragen, Tobi?
Also bei Toptan mal angefangen ist eigentlich also bei den wasserbasierten Farben sehr, sehr unterschiedlich. Also letztes Jahr habe ich zum Beispiel zwischen 3 und 8 Schichten pro Athlet alles gehabt. So. Mhm. Also die wenigsten kommen wirklich mit wenig Schichten aus, würde ich sagen. Also 3 ist schon auch ziemlich wenig eigentlich, aber wenn es halt deckt, dann deckt's. Ja, es hängt einfach davon ab, wie dunkel der Athlet schon ist, was für ein Hauttyp der hat, wie gut die Farbe aufgenommen wird. Und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Aber da ist halt einfach Erfahrung so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass du halt weißt, okay, ist jetzt zu hell, ist jetzt zu dunkel, muss noch was drauf, muss nichts drauf. Aber ich denke, dass mit 3 bis 8 Schichten, wahrscheinlich 5 bis 6, der Großteil eigentlich ganz gut dunkel ist. Aber wie gesagt, sehr, sehr abhängig von vielen Faktoren. Ich mache so, dass ich den Großteil einfach am Vortag auftrage, weil es auch über Nacht einfach so ein bisschen einziehen muss. Und dann am Showday selbst höchstens noch mal 1 bis 2 Schichten nach Streich, je nachdem, wie stark das halt eingezogen ist. Ja. Und Dreamtint brauchst du meiner Meinung nach auch, also relativ wenig. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich finde so eine, je nachdem wie groß und schwer der Athlet jetzt natürlich ist, also wenn ich jetzt jemand habe, der 2 Meter groß ist, dann werde ich logischerweise ein bisschen mehr Farbe brauchen. Aber ich finde persönlich, dass so für einen Durchschnittsathlet, der 80 Kilo wiegt, 1,70, 80 groß ist, so eine halbe Dose eigentlich reicht so. Ja, vielleicht 3/4 der Dose, je nachdem. Aber viel mehr würde ich da eigentlich gar nicht drauf machen, weil wenn du zu viel von dieser Paste auch auf dich drauf spachtelst, dann machst du irgendwann auch wieder gefühlt jeden Cut zu, so, und dann sieht es auch wieder nicht so gut aus. Also da musst du einfach auch so ein bisschen draufpassen, dass genügend Farbe drauf ist, aber dass es einfach nicht zu viel ist. Und halbe Dose passt eigentlich ganz gut so.
Ja, ja, hört sich gut an. Ich würde auch empfehlen, trotzdem immer mal 2 Dosen zu holen. Also so mit einer Dose einfach auf den Wettkampf gehen. Ah, man weiß ja nie, was kommt. Man weiß nie, wie gut man die Farbe aufnimmt. Dementsprechend 1 bis 2 Dosen sollten da auf jeden Fall the way to go sein, wenn man halt ein Band haben ist, sage ich jetzt mal mit 60 Kilo, 70 Kilo noch, wird wahrscheinlich eine schon definitiv reichen. Alles, was darüber hinausgeht, würde ich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr holen.
Ja. Ja, gut, also ich bin, wie gesagt, je nachdem, wie gut die Farbe aufgenommen wird, passt das eigentlich.
Definitiv.
Also, hast du schon mal über eine Dose auf einen drauf geklatscht?
Nee, tatsächlich nicht. Aber knapp.
Also, das habe ich noch nie. Okay. Ja, wie gesagt, wenn der Athlet groß und schwer ist, dann klar, bist du mit der Dose wahrscheinlich gut dabei.
Also Markus hat schon viel gefressen. Damals, da kann ich mich doch dran erinnern. Also war letzten Endes knapp eine Dose, aber es war, und es hängt auch nochmal davon ab, macht er einen Doppelstart oder nicht? Musst du viel ausbessern oder nicht? Und das war bei Markus halt eben der Fall, ne? Deswegen.
Weil das finde ich ein großer Nachteil von Dreamtint, ehrlich gesagt, dass wenn du Doppelstarts hast oder wenn du das nochmal nachbessern musst, dann ist Dreamtint einfach nicht so, wie wenn du es frisch aufträgst. Also dieser, also ich weiß nicht, finde ich einfach so dieser Glanz, der geht auch so ein bisschen verloren dann, wenn du
mit der Klamotte. Ich finde es nachgebessert tatsächlich besser.
Ah, wirklich?
Mhm.
Krass, okay.
Mhm. Je nachdem, wie du nachbesserst und je nachdem, wie die Farbe auch schon vorher eingezogen ist. Weil am Anfang finde ich das oftmals noch ein bisschen zu schmierig. Mhm. So, und wenn dann die erste Schicht auch so leicht eingewichen ist, so, und es gibt nochmal so einen anderen Look, aber das ist auch athletenabhängig wieder. Mhm. Wie viel hat er auch geschwitzt? Wie nimmt die Haut das noch auf? Ja, und ja, ich bin auch so ein paar Faktoren wieder eine Rolle. Aber
voll.
Ja, ich denke, Dreamtan, da kann man vielleicht auch noch dazu sagen, man müsste rein theoretisch bei Dreamtan keine Schicht drunter machen. Mhm. Also eine Top-Tan-Schicht ist jetzt letzten Endes nur, wenn die Farbe irgendwo mal bei Dreamtan verschmiert. Ja, beispielsweise du machst eine Let's Spread Pose oder so und ziehst dir damit halt eben die Farbe so ein bisschen vom Körper, dann könntest du halt eben mit einer Dreamtan-Schicht oder mit einer Top-Tan-Schicht, Entschuldigung, darunter halt eben diese Lücke ein bisschen besser decken. Mhm. Ja. Ist jetzt auch für mich so ein bisschen fraglich wieder, wenn du halt eben zwei sehr dunkle Top-Tan-Schichten machst und dann halt eben beim Dreamtan goldbraun nimmst, ob das unbedingt so notwendig ist oder ob das nicht schon wieder einen anderen Look gibt. Also ob das nicht schon fast egal ist, ob du da ein bisschen heller dann drunter bist oder dunkler, wohingegen halt bei dem Red Bronze sich das von den Farben, finde ich, ziemlich gut matcht.
Mhm, voll.
Absolut. Ja, genau, also kann man auch davon evaluieren. Ich weiß noch, ich kenne Athleten, die klatschen sich halt nur eine Schicht Dreamtan halt auch drauf, ne?
Habe ich auch schon gesehen, aber ich finde irgendwie mit Top-Tan drunter ist irgendwie nochmal so ein bisschen...
Weil wir es auch so gelernt haben.
Ja, gelernt ist eigentlich geil. Es ist ja, ist eigentlich mega lustig, denn es gibt ja nirgendwo irgendeinen Kurs oder so, wo du einfach sagen kannst, ja, ich kann jetzt so Farbe auftragen, aber ja, ich denke, da muss einfach jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil irgendwo finden.
So. Ja, dann vielleicht noch ein letztes Thema, was ich ganz gerne aufgreifen würde, ist... Wenn wir dann kein Dreamtan nehmen, was wie gesagt bei den wenigsten Wettkämpfen ja sowieso auch zum Tragen kommt, wie ist es, wenn man Top-Tan nimmt mit dem Finish? Also wir haben jetzt eben gesprochen, bei Dreamtan ist eine Ölbasis drin. Mhm. Letzten Endes ist das ja auch mit der Finish, also da muss nicht noch extra Glanz, Glossy, was auch immer aufgetragen werden. Mhm. Wie ist das Ganze bei Top-Tan? Wie geht man da vor?
Aber auch verschiedene Optionen, also eigentlich ziemlich simpel so. Du hast entweder so von Top-Tan selbst so ein Glossy, also ist auch so eine Creme, die halt einfach so ein bisschen glänzt. Oder es reicht ganz simpel eigentlich Babyöl zu nutzen, was du dann entweder auf den Körper so ein bisschen aufklatscht oder seit letztem Jahr rolle ich das eigentlich ganz gern, weil es einfach auch noch ein bisschen gleichmäßiger ausschaut und ein bisschen meiner Meinung nach besseren Look gibt, wenn das Öl so auf den Körper so drauf geklatscht wird, weil es dann auch so dicht ist und irgendwie manchmal oder ganz schnell auch einfach zu viel ist. Und wenn du es einfach aufrollst, kannst du ein bisschen nachdosieren auf die Stellen, die du halt so ein bisschen betonen willst, die auch vielleicht sehr, sehr lean sind. Und that's it. Ja, und das einfach kurz, bevor es auf die Bühne geht, dass der Glanz halt einfach auf der Bühne auch noch da ist. So.
Mhm. Ja, also, genau. Ist eigentlich so simpel. Was nutzt du am liebsten persönlich?
Eigentlich Babyöl. Ganz ehrlich, bisher wenig mit diesem Glossy gearbeitet. Ich denke, man sollte hier betonen, dass weniger mehr ist. Also wirklich lieber ein bisschen zu wenig Glanz, als dass du dann auf der Bühne stehst wie so ein, keine Ahnung, Athlet, der ins Ölfass gefallen ist. Das ist schwierig, finde ich.
Also NPC habe ich genau die umgekehrte Erfahrung bei mir selbst machen müssen. Ne? Da war es einfach
aber du hattest ja auch Spray-Tanning, ne?
Hm.
Genau. Aber ich denke, wenn du wirklich selber Top-Tan aufträgst und das dann beeinflussen kannst, wie viel Öl du brauchst, also wenn du das selber machst und nicht von jemand gemacht
bekommst, ja,
doch, dann ist, glaube ich, weniger mehr so.
Ja.
Ja. Zumindest meine Erfahrung.
Ja. Ja. Ich bin aber auch ein Fan von Babyöl. Kann man verschieden auftragen. Einerseits kann man es halt auch drauf klatschen, ne? Also so patsch mit den Händen, ähnlich wie halt eben so die Dreamtan-Farbe. Man kann aber auch beispielsweise das Ganze ganz vorsichtig in eine Malerrolle geben. Du könntest auch so eine Schicht, quasi nochmal eine letzte Schicht machen in Kombination, also Top-Tan und auch ein bisschen Babyöl. Da muss man, glaube ich, auch so selbst einfach ein bisschen die Erfahrung sammeln. Da kann ich jetzt auch keine Milliliter Mengenangaben geben, weil das auch wieder davon abhängig ist, wie nimmt der Athlet, die Athletin überhaupt die Farbe auch letzten Endes auf? Wie nimmt sie das Öl auf? Verschmiert es? Verschmiert das nicht? Läuft das nicht? Also da hatte ich auch schon die urwildesten Dinger und dementsprechend muss man das Ganze halt eben da auch ein bisschen abhängig davon machen, ne?
Mhm, voll absolut. Ja. Ich denke, wie gesagt, also Farbe auftragen ist ja keine Sache, die du jetzt von heute auf morgen perfektioniert hast. So.
Ja.
Das musst du halt ein paar Mal machen, dass du das auch irgendwo beherrschst. Ein paar Mal irgendwo zuschauen, die paar Infos holen. Ja. Bis es dann wirklich sitzt so.
Denke ich auch. Ja. Und Tobi, ich würde sagen, hast du noch was Wichtiges zu dem Thema? Ansonsten glaube ich, haben wir eigentlich...
Das Wichtigste finde ich ist, dass wirklich, wenn man es selber machen kann und darf, dann selber machen. Spray-Tanning ja. nur im äußersten Notfall nutzen, so. Das ist so der wichtigste Punkt. Klar, wie gesagt, wenn es nicht anders
oder geht. Oder sucht euch jemanden, der es kann.
Ja.
Es gibt ja auch Leute, die einfach sagen so, komm, ich betreue euch am Wettkampftag mit. Mhm. So, gib mir XY Euro dafür. Mhm. So, und dann würde ich das lieber so machen.
Absolut, absolut.
Ja.
Das ist auf jeden Fall, in dem Fall sehr sinnvoll.
Ja, genau. Alright. Würde ich sagen, cool. Schließen wir die Folge ab. Falls ihr Fragen habt noch zu dem Thema, schreibt uns gerne auf Instagram eine DM bezüglich der Thematik. Dann können wir eventuell die Fragen auch nochmal separiert aufgreifen. Und ansonsten würde ich sagen, war eine sehr coole Episode, coole Einblicke auch von dir nochmal zu dem Thema. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da bei Apple Podcast, bei Spotify. 5 Sterne, was Cooles dazu schreiben, würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Und wie immer dürft ihr gerne die Episode auch in den sozialen Medien mit euren Freunden teilen. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode hoffentlich wieder. Bis dahin einen wunderschönen Tag noch und ciao, ciao.
Bis bald.